Bist du schon einmal Auto gefahren? Ihr denkt jetzt vielleicht, was ist das denn für eine Frage? Bist du schon einmal außerplanmäßig Auto gefahren? 24 Stunden lang? Ich habe so einen richtigen Dachschaden von einer Spanienfahrt, die 15 Stunden dauern sollte und dann 24 Stunden gedauert hat. Und falls du so etwas auch mal erlebt hast, habe ich noch eine Frage. Wie ging es dir in den letzten 5 Stunden auf dieser Autofahrt? Hast du die schöne Natur um dich herum bewundert? Dabei gesungen vielleicht noch? Vielleicht hast du eine Melodie gepfiffen? Hast du vielleicht glücklich vor dich hingesummt? Natürlich nicht. Du bist müde, geschlaucht. Du denkst, du hast gar kein Gesäß mehr. Alles weggesessen, was man wegsitzen kann. Und aus einem Summen wird höchstens irgendein Gegrummel. Alles um dich herum nervt einfach nur noch. Und dann, wenn dir dein Navi eine Strecke von nur noch 100 Kilometern anzeigt, kommt der fetteste Stau deines Lebens. Deine Fahrzeit verlängert sich um 2 Stunden. Und dann fängt man an zu singen. Ein Klagelied nach dem anderen. Dieses Gefühl, was dann in uns aufkommt, kennen sehr viele Menschen. Eigentlich alle von uns. Es ist die Enttäuschung. Man erwartet, man ist so nah dran und doch nicht da. Der Urlaub muss noch mindestens 2 Stunden warten. Da kann man schon mal die Motivation verlieren. Hast du schon einmal fest an etwas geglaubt? Vielleicht an dein Karma? Und dann kam die Realität. Vielleicht eine immerwährende Harmonie nach der Hochzeit. Und dann kam der Tag nach der Hochzeit. Enttäuschung kennen wir alle, oder? Und ich glaube, mit so einem ähnlichen Gefühl mussten sich die Juden rumschlagen, die wir jetzt aus unserer Prediger-Gefangenschaft nach 70 Jahren ohne Land, ohne eigenen König, durften sie bauten die Stadtmauern auf, sie bauten den Tempel wieder auf, die Gottesdienste wurden geführt und es war eigentlich alles so wie zu höchster Glanzzeit von Israel. Die guten Jahre, die fetten Jahre konnten endlich wieder beginnen. Bestimmt würde jetzt auch der Messias kommen, würde ein Reich mit ihnen aufbauen und würde den Babyloniern und Assyrern, den Medern und Persern endlich den Garaus machen. Und wer kam stattdessen? Die Römer irgendwann. In der Zeit, in der die Juden jetzt leben, ist aber die Zwischenzeit. Die Römer sind noch nicht vollends da. Die sind kurz davor zu kommen, aber sind noch nicht da. Und nach einer Generation, also 100 Jahre später, die Generation, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist, ist schon tot, sehr wahrscheinlich. Und nach dieser einen Generation wendet sich Israel von Gott wieder ab. Schnauze voll. Das mit Gott klappt einfach nicht so, wie es soll. War er überhaupt da? Und wenn ja, wo? Sorgt er sich noch um uns? Ja, gibt es den überhaupt, den Jahwe, an den wir glauben? Haben sich unsere Urväter vielleicht einfach an eine Geschichte gekrallt? Damit sie alles begründen konnten, was sie gemacht haben? Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Götter der Babylonier und Assyrer waren doch viel stärker gewesen als Jahwe. Hatte nicht Assyrien gesiegt über Israel? Ist Jahwe wirklich der Gott? Lohnt es sich überhaupt, bei dem Gott Abrahams zu bleiben? Soll man nicht lieber wechseln, sich einfach einem stärkeren Gott anhängen? Pure Enttäuschung. Und wisst ihr, worauf man sich einigte? Man einigte sich darauf, einfach vielen Göttern zu dienen. Irgendein Gott würde ja schließlich ein Volltreffer werden. Der Gott, der Abraham ein Land versprochen hatte, der einen Mose erweckte, um ein ganzes Land zu führen, um dieses Land einzunehmen, der Gott Israel zu nie dagewesener Größe zu verhelfen, dieser Gott teilte sich nun seinen Tempel mit den Göttern der Babyloniern und Assyrern. Und wisst ihr was? Das funktionierte. Es war nicht so, dass Gott plötzlich reagiert und eingegriffen hätte, dass Gott sie bestraft hätte mit all den Flüchen, die Väter immer angedroht hatten. Es funktionierte. Gott existierte neben den anderen Göttern. Israel ging es eigentlich gut. Sie hatten keine wirklichen Probleme. Gut, sie wurden auch immer fremd beherrscht, aber wurden sie vorher ja auch. Sie hatten eigentlich keinen Nachteil dadurch, wenn sie sich jetzt gegen Gott entschieden. Und eigentlich trat sogar das Gegenteil ein. Der gottlos lebte, dem ging es viel besser als dem Gottesfürchtigen. Es lohnte sich einfach nicht, Jahwe treu zu bleiben. Maleachi 3, 13 bis 15. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir denn gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Trauer einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Und nun preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. So redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Und ich möchte hier kurz einen Einschub machen und etwas Grundsätzliches über die Propheten sagen. In den Prophetenbüchern gibt es immer diese zwei Gruppierungen, den Gottlosen und den Gottesfürchtigen. Und ich habe versucht, die ein wenig zu charakterisieren. Der Gottlose ist ein Mensch, der sich überhaupt nicht darum schert, was Gott von ihm hält und denkt. Er lebt so, wie er es für richtig empfindet. Ihm ist es gleich, welches Gebot er gerade bricht. Und eine Beziehung zu Gott braucht er auch nicht. Er lebt für sich und möchte maximal Spaß am Leben haben. Die Gebote Gottes schränken ihn dabei nur unnötig ein. Er lässt sie links liegen. Der Gottesfürchtige ist dabei ganz anders. Er lebt so, als würde Gott jeden seiner Schritte genau beobachten. Er versucht so zu leben, wie Gott es in seinen Geboten vorgesehen hat und ist bestrebt, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Er lebt sein Leben für Gott. Er dient Gott. Und das nicht, weil er Angst vor Gott hat. Was im Namen Gottesfurcht ja drinsteckt, ist diese Furcht und man denkt schnell, dass ich muss Angst haben vor Gott. Nein. Er hat keine Angst vor Gott, sondern er möchte den maximalen Segen Gottes in seinem Leben erleben. Er glaubt an den Segen Gottes. Er ist überzeugt, dass das Leben ohne den Segen Gottes kein erfülltes Leben ist. Er sieht die Gebote Gottes als eine Bereicherung für sein Leben, nicht als Einschränkung. Und im Volk herrschte jetzt die Meinung, dass es dem Gottlosen viel besser geht als dem Gottesfürchtigen. Es lohnte sich einfach überhaupt nicht mehr, Gott zu dienen und zu seinen Worten zu stehen. Und wir haben es eben gelesen, selbst die Gott noch gefürchtet haben, kamen ins Zweifeln. Sie fragten sich, lohnt sich das wirklich? Schau dir doch mal an, wie gut es meinem Nachbar geht. Da ist gar kein Unterschied zwischen mir und ihm. Doch, manchmal schon. Manchmal geht es ihm besser als mir. Wenn seine Frau das Essen verbrennt, kann er sich einfach eine neue holen. Und ich muss da bleiben und dann muss ich mich auch noch für das Essen bedanken. Und wie der Gottesfürchtige so da sitzt, auf seiner harten Kruste rumkaut, macht sich Enttäuschung breit. Der Gottlose hat recht. Es lohnt sich nicht mehr, Gott zu dienen. Gott kümmert es überhaupt nicht, wie ich lebe. Wahrscheinlich ist der Segen Gottes einfach nur eine Einbildung. Die große Enttäuschung unter den gottesfürchtigen Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir als Zuhörer jetzt geht. Vielleicht denkst du, was für ein blöder Israelit, Dylan. Und ich würde von mir behaupten, dass ich Christ bin, dass ich auch versuche, gottesfürchtig zu leben. Und mir ist der Segen Gottes wichtig. Ich glaube an ihn. Ich schaue mir die Menschen um mich herum an und denke, Mann, lohnt sich das überhaupt? Bringt das überhaupt was? Ist es Gott wirklich wichtig, wie ich lebe und was ich tue? Habe ich eigentlich nicht viel mehr Druck als der Gottlose? Der tut und macht, was er möchte, und ich bemühe mich und strenge mich an, nach Gottes Gebot zu leben. Lohnt sich das? Und ganz ehrlich, das sind Gedanken von mir, die mir zeitweise die Lust aufs Christsein rauben. Dann habe ich keine Lust mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kommen dir einige Gedanken davon bekannt vor. Das sind keine Dauergäste, aber es sind doch schon wiederkehrende Gäste. Kann es etwa sein, dass es dir und mir heute so geht wie den Juden damals zur Zeit Maleachis? Sitzen wir manchmal rum, halten unsere harte Kruste in der Hand, kauen darauf rum und fragen uns, lohnt sich das überhaupt noch? Lieber Zuhörer, Gott lässt sich darauf ein. Es ist hart für ihn, aber er lässt sich auf diese Enttäuschung ein. Er schickt dich nicht weg. Er verstößt diesen Menschen auch nicht, der diesen Zweifel, diese Enttäuschung ausspricht. Gott lässt sich darauf ein. Und er lässt sich nicht darauf ein, er sagt sogar, komm. Er lädt dich ein und er sagt, komm, mein Lieber, komm, meine Liebe, ich zeig dir was. Ich zeig dir, worin der Unterschied besteht. Maleachi 3, 16 bis 21. Der Herr merkte auf und er hörte es, und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen denken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, an dem Tag, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Gott wendet sich dem völlig enttäuschten, noch gläubigen Juden zu. Und er greift seine Enttäuschung auf, er hört sein Seufzen und er reagiert darauf. Und er reagiert, indem er dem Juden ein Bild zeichnet. Er malt gedanklich ein Bild. Er verändert die Perspektive des Glaubenden und er sagt, schau in die Zukunft. Der eine Weg ist der des Gottlosen. Und ich muss zugeben, ich finde schon gruseliger Weg. Er endet einfach in der Dunkelheit, im Nichts, in der Auflösung. Völlig ausgelöscht, als wäre er nie existent gewesen. Keine Goldwaage mit guten oder schlechten Taten. Einfach nur ausgelöscht. Und Gott gebraucht hier ein sehr, sehr drastisches Bild und er sagt, der Gottesfürchtige wird auf dem Gottlosen herumgehen, und zwar ohne es zu merken. So wenig bleibt von dem Gottlosen übrig. Und im völligen Gegensatz dazu zeigt er den Weg des Gottesfürchtigen. Und ganz zu Beginn sagt er, ich schreibe sie in mein Gedenkbuch. Dieses Gedenkbuch kannten die Israeliten sehr gut aus ihrer Gefangenschaft. Die Könige der heidnischen Völker hatten so ein Buch und dort wurde jeder vermerkt, der vom König belohnt werden sollte. Wir kennen das aus der Geschichte von Esther, da ist es Mordechai, der belohnt wird vom König. Gott sagt, ich vergesse dich niemals. Und auch wenn du es jetzt so empfindest und vielleicht denkst, Gott hat mich vergessen, ich vergesse dich nicht. Du stehst in meinem Gedenkbuch. Er überschüttet den Gottesfürchtigen mit seinem Erbarmen. Der Gottesfürchtige ist nicht immer perfekt. Er lebt nicht immer nach den Geboten. Er hat auch seine Übertretung. Aber Gott überschüttet ihn mit seinem Erbarmen. Er erlebt die Gerechtigkeit Gottes in vollem Ausmaß. Nicht, weil er es sich verdient hat, sondern einfach, weil er zu Gott gehalten hat. Der Gerechte, der Gottesfürchtige, wird nicht mehr leiden. Und er wird für alles, was er erdulden musste, entschädigt werden. Er wird ein völlig unbeschwertes und leichtes Leben führen. Und er wird am Tag des Gerichts, und das ist das Entscheidende, bestehen. Er wird leben. Diese zwei Perspektiven zeigt Gott dem damaligen Juden und sagt ihnen, es lohnt sich, zu mir zu halten. Schau in die Zukunft. Du entscheidest heute darüber, wie du enden wirst. Und ich möchte kurz daran erinnern, in welche Richtung Gott zu Beginn des Buches gewiesen hat. Am Anfang des Buches die erste Predigtreihe war, du liebst mich nicht. Und Gott erwidert und sagt, schau doch mal in deine Geschichte, schau dir an, wie ich gewirkt habe, wie ich geholfen habe, was ich alles getan habe, und dann sag mir noch einmal, dass ich dich nicht liebe. Du wirst erkennen, dass ich dich liebe, einfach, wenn du in deine Geschichte schaust. Und jetzt, am Ende des Buches, der Verweis auf die Zukunft. Gott zeigt in die Zukunft und sagt, ich bin da. Ich werde da sein. Es kommt der Tag, an dem werdet ihr sehen, dass es sich gelohnt hat, zu mir zu halten. Es kommt der Tag, wo ihr für alles entschädigt werdet, was ihr jetzt auf euch nehmt. Es kommt der Tag, an dem ihr bestehen werdet. Und dann werdet ihr so sehen, dass sich alles gelohnt hat. Und die logische Konsequenz aus, wenn Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, Gott in der Zukunft da sein wird, bedeutet für den Juden, Gott ist in meiner Gegenwart da. Ich sehe es vielleicht nicht. Dem Gottlosen geht es vielleicht genauso gut wie mir. Vielleicht geht es ihm manchmal besser. Aber Gott ist da. Gott ist kein Gott der Vergangenheit. Gott ist ist nicht irgendein Ammenmärchen. Gott ist kein Trostpreis für die Zukunft, für alte Leute, weil sie nichts mehr erwartet. Gott ist ein immerwährender Gott. Er wirkt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Gott ist real. Und er sagt, ich bin da. Auch wenn du mir es nicht merkst und siehst, ich bin da. Ich sehe dich. Du stehst in meinem Gedenkbuch. Ich vergesse dich nicht. Auf dich wartet ein Lohn, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Halte noch etwas aus. Gib nicht auf, ich erwarte dich. Gott zeigt den Israeliten zwei Dinge. Er sagt, es kommt der Tag, an dem wirst du sehen, wie sehr sich deine Mühe, zu mir zu halten, gelohnt hat. Und er sagt, ich bin immer noch dein Gott. Und dann zieht er einen Schlussstrich, beziehungsweise zieht er daraus die Konsequenz und sagt, entscheide dich heute, ob du mir dienen möchtest. Kehr zurück zu meinen Geboten. Entscheide dich heute, ob du mir dienen möchtest. Und wisst ihr, das Traurige an Israel ist, sie haben sich gegen Gott entschieden. Als gesamtes Volk. Es gab natürlich Personen, die Gott treu geblieben sind. Das ist nicht auszuschließen. Aber es gab das gesamte Volk, das Volk an sich, hat sich nicht dafür entschieden, Gott zu dienen. Sie gingen durch 4 Jahrhunderte Dunkelheit, bis Johannes der Täufer kam. 400 Jahre nach Maleachi kam Johannes der Täufer, ihn wollten sie auch nicht. Ihn wollte keiner hören. Und schlussendlich wurde er für das, was er sagte, enthauptet. Danach kam Jesus, Gott selbst kommt auf die Erde in Jesus Christus und ihn ermorden sie auf brutalste Art und Weise und brüllen unter seinem Kreuz, sein Blut komme auf uns und über unsere Kinder. Der größte Spott über den, den Gott ihnen schickt. Israel verwirft alles, was Gott ihnen schickt. Israel hatte für sich entschieden, es lohnt sich nicht. Und dann folgte die Konsequenz, ausgelöscht von der Landkarte. 2000 Jahre lang kein Israel. Genauso, wie Gott es ihnen versprochen hatte. Heute spricht Gott nicht mehr zu den Juden, auf jeden Fall nicht mehr nur. Heute spricht er zu mir und zu dir. Und er sagt uns 2 Dinge. Er sagt, es kommt der Tag, an dem du sehen wirst, dass sich deine Mühe gelohnt hat, zu mir zu halten. Und er sagt, ich bin immer noch dein Gott, auch wenn du es nicht merkst und siehst. Und dann zieht er die logische Konsequenz daraus und sagt, entscheide dich heute, ob du mir dienen möchtest. Und die Frage ist, wie wirst du dich entscheiden?